Wenn ein Junge zu seiner Freundin sagen würde, ich liebe dich, obwohl du nichts bist als genug Phosphor, um damit 2000 Streichhölzer herzustellen. Nichts als genug Eisen, um einen mittelgroßen Nagel herzustellen. Nichts als genug Chlor, um ein Schwimmbecken zu desinfizieren. Und nichts als genug Fett für 10 Stück Seife. Dann würde er dieser Freundschaft keine große Zukunft prophezeien. Glaube und Naturwissenschaft auf ewig Feind? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich selber bin Theologe, kein Naturwissenschaftler. Theologe und Naturwissenschaftler sein, das ist eine seltene Doppelqualifikation, aber sie kommt vor, manche Menschen haben sie. Ich nenne mal zwei Beispiele. Der eine, Alistair McGrath, ist Theologieprofessor in Oxford, hatte aber dort bereits in den 70er Jahren als Biophysiker gearbeitet. Er ist unter anderem dadurch bekannt geworden, dass er ein Streitgespräch mit dem bekanntesten Vertreter des sogenannten neueren Atheismus, mit Richard Dawkins, geführt hat. Zweites Beispiel, John Polkinghorne, früher Professor für mathematische Physik in Cambridge, der hat mit Mitte 40 seinen Lehrstuhl aufgegeben und ist Priester der anglikanischen Kirche geworden. Und beide sind natürlich deswegen wichtige Gesprächspartner, wenn es um die Frage von Glaube und Naturwissenschaft geht, auch deswegen, weil sie als Christen sich vom naturwissenschaftlichen Denken nicht abgewandt haben. Manche können das kaum glauben, dass es solche Menschen gibt. Gläubig, Theologe und Naturwissenschaftler. Polkinghorne hat einmal gesagt, dass manche ihm gegenüber ein Gesicht aufsetzen, als sei er ein vegetarischer Metzger. Aber ob und gegebenenfalls wie das zusammenpasst, dazu später. Auf manche Spezialfragen werde ich also anders als diese beiden nicht antworten können. Aber ich kann doch etwas sagen zu einem Art Grundgefühl, das bei vielen Menschen vorhanden ist, bei Christen wie Nichtchristen. Und dieses Grundgefühl besagt, dass die Naturwissenschaften auf jeden Fall im Streit mit dem christlichen Glauben liegen. Dass beide Feinde sind, keine Freunde. Viele Nichtchristen denken zum Beispiel, die Naturwissenschaften haben endgültig bewiesen, dass es keinen Schöpfer gibt und keine Wunder. Der Glaube an Gott sei hinfällig. Und wer trotzdem an ihm festhält, der denkt nicht wissenschaftlich. Und viele Christen denken, Naturwissenschaften, das ist eine Bedrohung für den Glauben. Wir müssen ihnen misstrauen, gegebenenfalls bessere naturwissenschaftliche Alternativen auf den Markt werfen, die sie mit dem Glauben vereinbaren lassen. Egal wie, die Situation ist auf jeden Fall angespannt. Und diesem Grundgefühl, dass Glaube und Naturwissenschaft letztlich Feinde sind, dem möchte ich im Folgenden ein bisschen nachgehen und aus theologischer Sicht etwas dazu sagen. Erste Zwischenüberschrift: Es hätte alles so schön sein können. Ich spreche jetzt aus der Perspektive der christlichen Gemeinde. Eigentlich sind die Bedingungen für eine Freundschaft zwischen Glaube und Naturwissenschaft bei Christen ziemlich günstig. Zwei Gründe. Der erste Grund: Das Christentum ist eine Religion, die zwischen Schöpfer auf der einen Seite und Schöpfung bzw. Geschöpf auf der anderen Seite immer ganz klar unterschieden hat. Das Christentum hat nie das Alte Testament aufgegeben, in dem nicht nur klar von der Schöpfung durch Gott die Rede ist, sondern auch davon, dass Schöpfer und Geschöpf nicht verwechselt werden dürfen. Der größte Fehlgriff, den Menschen machen können, ist, so sagt es Paulus im Neuen Testament, das Geschaffene mit dem Schöpfer zu verwechseln. Manche Religionen, nichtchristliche Religionen, setzen die Natur, wenigstens Teile von ihr, mit Gottheiten gleich. Wenn aber, wie es jetzt christliche Überzeugung ist, die Natur zwar von Gott stammt, aber selbst nicht Gott ist, dann ist die Natur grundsätzlich erforschbar. Anders als wenn sie selber Gott oder eine Gottheit wäre. Es geht dann auch nicht nur darum, dass man sie erforschen kann. Ihre Erforschung drängt sich für Menschen, die an Gott glauben, dann geradezu auf. Im Psalm 111, Vers 2 heißt es: Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Dieser Psalmvers steht übrigens über der Tür des Cavendish Labors in Cambridge, ein berühmtes Labor für experimentelle Physik, das 1873 gegründet wurde. Und der erste Professor dieses Labors, James Maxwell, schrieb folgendes Gebet: Lehre uns, die Werke deiner Hände zu erforschen, damit wir uns die Erde zu unserem Nutzen untertan machen, und stärke unseren Verstand für den Dienst an dir. Andere Religionen deuten die Natur nicht als Gottes Schöpfung, sondern als Schein, als etwas, was letztlich nicht real ist. Vielleicht ist es kein Zufall, dass Heiligenbilder im Buddhismus die Heiligen in der Regel mit geschlossenen oder halbgeschlossenen Augen darstellen. Sie sehen nach innen, nicht nach außen, denn außen ist ja nur Schein. Das Wesentliche spielt sich innen ab. Und das ist natürlich für ein Miteinander von Religion und Naturwissenschaft nicht förderlich, anders als im Christentum, das an eine wirkliche Schöpfung, eine wirkliche Natur- und Außenwelt glaubt. Das bedeutet, zwischen Glaube und Naturwissenschaft im Christentum könnte eigentlich Freundschaft bestehen, gerade wegen, nicht trotz des christlichen Gottesglaubens. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, weswegen eigentlich alles so schön sein könnte: Es gibt in der Geschichte der christlichen Theologie eine lange Tradition, Denktradition, die wird gelegentlich mit folgendem Bild beschrieben: Gott ist der Autor zweier Bücher. Und gemeint ist auf der einen Seite das Buch der Natur und auf der anderen Seite das Buch der Schrift, also die Bibel. Gott hat also zum einen die Natur geschaffen, beziehungsweise das Buch der Natur geschrieben, und zum anderen das Buch der Bibel. Zwar ganz verschiedene Bücher mit verschiedenem Inhalt, aber letztlich vom selben Autor. Wie gesagt, dieses Bild ist in verschiedenen Modifikationen in der christlichen Theologiegeschichte vorhanden. Und dieses Bild hat, wenn man es übernimmt, dann auch Konsequenzen. Denn zum einen sagt es, dass die Natur, das Buch der Natur, lesbar ist, also grundsätzlich verständlich und erforschbar. Und auf die Frage, in welcher Sprache denn das Buch der Natur geschrieben sei, würden manche antworten: in der Sprache der Mathematik. Wir können an der Natur Gesetzmäßigkeiten entdecken und sie mathematisch formulieren. Und zum anderen sagt dieses Bild, dass beide Bücher zwar in verschiedenen Sprachen geschrieben sind, sich aber eigentlich nicht grundsätzlich widersprechen können, wenn sie letztlich vom selben Autor stammen. Hier wird es natürlich ganz spannend, weil gerade hier gerne Konflikte entstehen, etwa in der Frage der Weltentstehung, dazu später. Aber noch einmal, grundsätzlich gibt es im Christentum diese lange Tradition eines friedvollen Neben- und Miteinanders zweier Bücher, die eine Freundschaft zwischen Glauben und Naturwissenschaft erst einmal begünstigt. Diese Tradition gibt es übrigens ganz stark auch im schwäbischen Pietismus. Es gibt einen berühmten Stich von ca. 1667 mit ein Porträt des württembergischen Theologen Friedrich Christoph Oettinger. Und dieses Bild zeigt ihn mit der rechten Hand auf der Bibel und die linke weist auf einen Globus und zwei Glaskolben für chemische Experimente, und im Hintergrund steht ein halb aufgedecktes Bücherregal. Frage: Ist also alles in Ordnung? Heute offensichtlich nicht, aber es ist auf jeden Fall falsch zu behaupten, dass Glaube und Naturwissenschaft immer und ausschließlich Feinde gewesen wären. Das ist Unsinn. Das stimmt weder für früher noch für heute. Der Biologiehistoriker Peter Bowler schreibt, dass Historiker hier umdenken müssen. Er schreibt: Das alte Modell eines unvermeidbaren Konflikts, Klammer auf, immer noch sichtbar in den Schriften der Extremisten beider Seiten, Klammer zu, dieses Modell wurde stark verändert, wenn nicht aufgegeben. Und es gibt nicht nur Naturwissenschaftler, die auch ausgebildete Theologen sind, es gibt auch Naturwissenschaftler, die schlicht Christen sind. Im Brunnen Verlag ist ein schönes Buch erschienen mit Kurzporträts heutiger Naturwissenschaftler, die Christen sind. Der Titel ist Naturwissenschaftler reden von Gott. Herausgegeben hat es die deutsche Physikprofessorin Barbara Drossel aus Darmstadt. Kurz, es gibt Freundschaft zwischen Glauben und Naturwissenschaft, die sich auch in den Biografien mancher Menschen zeigt. Was aber ist dann passiert, dass dieses Grundgefühl von Feindschaft in vielen Köpfen bis heute noch so mächtig ist? Deswegen die nächste Überschrift: Woher kommt eigentlich dieses Grundgefühl von Feindschaft zwischen Glaube und Naturwissenschaft? Und da muss ich ein bisschen ausholen und frage zuerst: Was tut eigentlich ein Naturwissenschaftler? Ein Naturwissenschaftler stellt Wie-Fragen, so sagt es Polkinghorne. Und er versucht, diese Wie-Fragen zu beantworten. Wie, so fragt zum Beispiel ein Biologe, funktionieren die Abläufe in einer Zelle? Wie, fragt zum Beispiel ein Physiker, dehnt sich Gas bei steigender Temperatur aus? Wie funktioniert die Weiterleitung von Schall? Wie, fragt zum Beispiel ein Virologe, werden Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Covid-19 übertragen? Und so weiter. Die Standardfrage eines Naturwissenschaftlers ist das Wie. Und im günstigsten Fall kann er dann Regelmäßigkeiten in der Natur erkennen, also es funktioniert immer so, und Gesetzmäßigkeiten formulieren, die diese Abläufe beschreiben. Damit kann er dann auch manche Vorgänge in der Natur vorhersagen, und das ist sein Geschäft und das mag er. Jemand hat einmal gesagt, dass die Naturwissenschaft unter anderem deswegen so erfolgreich ist, weil sie sich auf diese Wie ist unter anderem deswegen so erfolgreich, weil sie sich auf diese Wie-Fragen beschränkt und bestimmte andere Fragen gar nicht erst stellt und sagt, die gehören nicht zu unserem Bereich. Zum Beispiel die Frage, welchen Sinn hat das Ganze? Etwa ein Coronavirus. Oder die Frage, warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Oder worauf läuft das Ganze hinaus? Auch Fragen nach Leid, nach Schmerz, nach Schönheit, nach Beziehung, das alles bleibt außen vor. Der Naturwissenschaftler fragt nach dem Wie. Und das ist den Naturwissenschaften jetzt auch nicht vorzuwerfen. Wenn jemand eigentlich, egal in welchem Bereich, irgendetwas erfolgreich tun will, das kann er nur dann, wenn er bestimmte andere Sachen bewusst nicht tut. Also hier bestimmte andere Fragen stellen. Und Sie haben es jetzt vielleicht schon gemerkt, diese weiteren Fragen, die ich als Beispiele gebracht habe, das sind Fragen, die unter anderem der christliche Glaube stellt und beantwortet. Der christliche Glaube stellt in ganz hohem Maße Beziehungsfragen, auch und gerade zwischen Menschen, aber natürlich in besonderer Weise die Beziehungsfrage zwischen Mensch und Gott. Er stellt und beantwortet auch die Frage, woher das denn alles kommt und woraufhin das alles zuläuft. Und wenn wir uns das klar zu machen versuchen, dann ergibt sich folgendes Bild. 4 Punkte dazu. Wir haben 2 Fragengruppen vor uns. Die eine gehört zur Naturwissenschaft, die andere unter anderem zum christlichen Glauben. 2. Beide Fragengruppen entstehen am selben Gegenstand, an derselben Wirklichkeit. Zu einem Covid-19-Virus zum Beispiel kann man sowohl fragen, wie es funktioniert, als auch, welchen Sinn das denn haben soll, dass es die Menschheit heute so plagt. 3. Die Antworten aus beiden Fragengruppen widersprechen sich nicht, ganz einfach deswegen, weil eine Wie-Frage nach etwas ganz anderem fragt als zum Beispiel die Sinnfrage. Und 4. Die Antworten zu beiden Fragengruppen können aber einander ergänzen und zu einem vertieften Gesamtverständnis der Wirklichkeit führen. Wenn Sie sich das jetzt so angehört haben, denken Sie, das hört sich doch sehr harmonisch an. Trotzdem empfinden viele ein Feindschaftsgefühl von Glaube und Naturwissenschaft. Immer noch. Warum ist das so? Meine Vermutung ist, dass das Feindschaftsgefühl daher kommt, dass manche Naturwissenschaftler meinen, mit ihren Antworten auf die Wie-Fragen die anderen Fragen bereits miterledigt zu haben. Anders gesagt, manche meinen, wenn die Wie-Fragen beantwortet sind, dann ist damit alles gesagt, was man zu einer Sache überhaupt sagen kann. Also sie machen ihre naturwissenschaftliche Teilperspektive zu einer Totalperspektive. Ihren Blickwinkel, aus dem sie die Natur betrachten, zur Totalansicht. Und den Glauben braucht es dann natürlich auch nicht mehr. Solche wissenschaftlichen Totalansprüche hat es hauptsächlich im 19. Jahrhundert gegeben. Sie stecken uns aber heute noch in den Knochen. Und das führt dann manchmal zu etwas eigenartigen Konsequenzen, zum Beispiel zu der sogenannten, so hat es mal jemand genannt, Nichts-als-Erritis. Was ist damit gemeint? Als ich selber kurz vor dem Theologiestudium stand, riet mir ein alter, lang schon pensionierter Lehrer vom Pfarrberuf ab. Und zwar mit der Begründung, die ganze Welt sei doch letztlich nichts als Physik und Chemie. Ich soll doch lieber Lehrer werden, so wie er, natürlich nicht Religionslehrer, aber einen vernünftigen Beruf ergreifen. Was ist hier passiert? Es ist selbstverständlich völlig legitim zu sagen, dass die Natur aus bestimmten Bausteinen besteht, die sich nach ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten verhalten. Das ist der Blickwinkel der Naturwissenschaft, den sie einnehmen kann und auch soll. Aber illegitim ist es dann zu sagen, dass die Natur nichts als das ist. Michael Poole von der Internationalen Gesellschaft für Naturwissenschaft und Religion, der hat es mal sehr schön auf die Schippe genommen. Ich zitiere ihn: Wenn ein Junge zu seiner Freundin sagen würde, ich liebe dich, obwohl du nichts bist als genug Phosphor, um damit 2000 Streichhölzer herzustellen, nichts als genug Eisen, um einen mittelgroßen Nagel herzustellen, nichts als genug Chlor, um ein Schwimmbecken zu desinfizieren und nichts als genug Fett für 10 Stück Seife, dann würde er dieser Freundschaft keine große Zukunft prophezeien. Dass ein Mensch mehr ist als nur die Bauteile, aus denen sein Körper zusammengesetzt ist, das zeigt sich ja schon an der Komplexität, mit denen diese Elemente zusammengesetzt sind und sein müssen, damit sie überhaupt einen lebendigen, funktionsfähigen Organismus präsentieren können. Da ist also schon mehr als nur die Anhäufung bestimmter Einzelbausteine. Im biblischen Sprachgebrauch ist der Mensch zwar erst einmal auch nichts als Staub vom Ackerboden, aber eben nicht nur. In uns ist der Odem Gottes, der den Staub zu einer lebendigen Seele macht. Es käme ja auch niemand auf die Idee zu sagen, dass ein Satz nichts anderes ist als nur eine Ansammlung von Buchstaben. Also das stimmt insofern, als der Satz natürlich verschwendet, wenn man die Buchstaben wegnimmt. Aber über eine bloße Buchstabenansammlung hinaus gibt es eben auch noch die Bedeutung, die ein Satz hat. Das alles passiert, wenn die Naturwissenschaft meint, aus der eigenen Teilperspektive eine Totalperspektive machen zu können. Was noch passiert, wenn man in diesen Bahnen meint, denken zu müssen, das ist eine Überhöhung der Naturgesetze. Was meine ich damit? Naturwissenschaftler können im Erfolgsfall Naturgesetze formulieren. Also sie entdecken in den Naturvorgängen Regelmäßigkeiten und beschreiben das als Gesetzmäßigkeiten innerhalb der Natur. Und wenn nun die Naturwissenschaftler ihre Herangehensweise an die Wirklichkeit als die einzig relevante, vielleicht sogar einzig mögliche ansehen, dann können diese Naturgesetze eine ganz eigenartige Überhöhung erfahren. Sie werden dann verstanden wie juristische Gesetze, also Gesetze, nach denen es so laufen müsse. Und Wunder werden dann als unmögliche Durchbrechung von Naturgesetzen abgelehnt. Wer so aber denkt, der überschreitet als Naturwissenschaftler seine Kompetenz. Ich versuche das mal zu verdeutlichen. Ein wissenschaftliches Gesetz ist erstmal nur eine Beschreibung. Es beschreibt, was normalerweise passiert. Also was normalerweise passiert, wenn wir einen Stein fallen lassen. Wenn man Gas erhitzt oder wenn man bei Gegenwind in die Luft spuckt. Es beschreibt aber nicht, was sein muss. Ein juristisches Gesetz dagegen beschreibt genau das. Es schreibt vor. Und zwar genau das, was sein muss. Also, dass wir in Deutschland rechts fahren müssen, auf unserem Grundstück ein bestimmtes Bebauungsfenster berücksichtigen müssen, dem Nachbarn keine Äpfel klauen dürfen und so weiter. Solche Gesetze können dann tatsächlich gebrochen werden. Wenn nun jemand behauptet, Naturgesetze dürften nicht gebrochen werden, genau wie juristische Gesetze, dann verwechselt er zwei ganz grundsätzlich verschiedene Dinge. Ein Naturgesetz sagt, was normalerweise passiert, allerdings ohne Garantie, dass es nicht auch anders laufen kann. Und da rät die Natur selbst schon zur Vorsicht. Das Verhältnis von Gasvolumen zum Druck, der auf das Gas ausgeübt wird, der lässt sich bei konstanter Temperatur und im Gesetz gut beschreiben. Bei sehr hohem Druck gilt das Gesetz allerdings dann nicht mehr und muss durch ein anderes ersetzt werden. Richtig toll wird es dann, wenn Naturgesetze einen fast göttlichen Status bekommen, dahingehend, dass sie es wären, die die Abläufe in der Natur verursachen. Aber das ist Unsinn. Naturgesetze bewirken oder verursachen die Abläufe in der Natur genauso wenig, wie Verkehrsregeln den Verkehr bewirken. Ein ähnliches Phänomen ist auch zu beobachten, wenn zwar Gott durch die Naturwissenschaften angeblich ausgeschlossen werden kann, aber gleichzeitig ein Ersatzgott geliefert wird, wie zum Beispiel die Mutter Natur oder das Universum. Schauen wir zurück zu einer Feindschaft zwischen Glaube und Naturwissenschaft. Kann es nur dann kommen und ist es eben leider auch gekommen, wenn die Naturwissenschaft ihre Perspektive totalisiert. Wenn sie meint, mit der Beantwortung der Wie-Fragen alles andere gleich mitbeantwortet zu haben. So, und jetzt muss ich noch auf einen Klassiker eingehen. Der Klassiker Schöpfung und Evolution. Dieses Thema beschäftigt bis heute sehr, sehr viele und über diesem Thema sind Freundschaften zersprochen und haben sich Gemeinden gespalten. Vielleicht repräsentiert dieses Thema wie kein zweites das Gefühl von Feindschaft zwischen Glaube und Naturwissenschaft. Und wenn ich im Folgenden meine eigene Ansicht zum Thema wiedergebe, dann möchte ich betonen, dass ich andere Ansichten in dieser Frage gut vertragen kann. Diese Frage sollte nicht den Status bekommen, dass sie Christen auseinandertreibt. Was ist hier der Streitpunkt? In 1. Mose 1 wird die Schöpfung der Welt durch Gott in einem Sechstagewerk beschrieben. Ein Evolutionstheoretiker beschreibt ebenfalls die Weltentstehung, viel eher vielleicht noch ein Kosmologe, allerdings in der Regel ohne auf Gott zu sprechen zu kommen. Und er redet auch nicht von 6 Tagen, sondern von langen Zeiträumen und Entwicklungen. Und das, zumindest auf den ersten Blick, steht ja in klarem Widerspruch zum 6-Tage-Werk der Schöpfungsgeschichte. Ich hole jetzt ein wenig aus und bitte um Geduld. Zuerst eine wichtige Unterscheidung. Die erste wichtige Unterscheidung ist die zwischen Evolution auf der einen Seite und Evolutionismus auf der anderen Seite. Ein guter Evolutionstheoretiker und bescheidener Theoretiker wird sagen, dass es ihm nur darum zu tun ist, einen Prozess, eine Entwicklung nachzuvollziehen. Kurz, er stellt das, was wir schon kennengelernt haben, nämlich Wie-Fragen. Wie hat sich das Leben auf der Erde entwickelt? In welchen Zeiträumen, unter welchen Bedingungen und so weiter? Und aus diesen Erkenntnissen haben manche unbescheidenen Evolutionstheoretiker ein komplettes Weltbild gemacht, den sogenannten Evolutionismus. Man könnte es knapp so formulieren, die Entstehung von Leben sei nichts als Evolution. Eine Denkfigur, die wir auch schon kennengelernt haben. Er würde sagen, aus der Evolution erklärt sich alles. Auch der Glaube an Gott wird wegerklärt als evolutionärer Überlebensvorteil derer, die sich an so einen Gottesglauben noch halten. Jetzt sagen vielleicht manche, ganz egal, ob man an eine Evolution glaubt oder zusätzlich noch einen Evolutionismus daraus bastelt, er widerspricht doch der Bibel auf jeden Fall. Ein Christ wird das besorgt sagen und ein Nicht-Christ vielleicht mit einem gewissen Überlegenheitsgefühl. Und deswegen möchte ich den Text aus Genesis 1 ein bisschen genauer anschauen und ein paar Beobachtungen machen. Das erste, wie steht es bei Genesis 1 mit Wie-Fragen? Unumstritten ist wohl, dass Genesis 1 kein naturwissenschaftlicher Text im heutigen Sinn ist. Aber ist er vielleicht immerhin ein Text mit naturwissenschaftlichem Anspruch und naturwissenschaftlicher Absicht? Also ein Text, der letztlich Wie-Fragen über die Weltentstehung stellt und beantwortet. Ich meine, wenn man einen Text liest, muss man diese Frage mit Nein beantworten. Es heißt ganz schlicht, Gott schuf, Gott sprach. Es heißt, es werde oder Gott schied oder es sammle sich oder die Erde bringe hervor oder es wimmle. Eigentlich wird nicht sehr viel mehr gesagt, damit aber auch schon eine ganze Menge gesagt, aber eigentlich erstmal nicht mehr als das, dass es Gott ist, der schafft. Wie das dann jeweils genauer vor sich geht, bleibt offen. Wenn zum Beispiel angedeutet wird, dass die Erde etwas hervorbringen soll. Es wird nicht gesagt, wie. Sie soll etwas hervorbringen. Also eine gewisse Eigenleistung der Erde wird ihr von Gott zugemutet. Über das Wie steht hier nichts. Das ist die erste Beobachtung. Die zweite Beobachtung. Wir haben es in diesem Text mit der Beschreibung von Ordnungen zu tun. Der Text hat eine Grundausrichtung, die eine naturwissenschaftliche Beschreibung nicht haben muss. Ein naturwissenschaftlicher Bericht ginge einfach der Reihe nach vor, wie was nacheinander entstanden ist. Dieser Text in Genesis 1 hat aber ein anderes Anliegen. Er zeigt, dass die Schöpfung eine Ordnung Gottes ist und kein ungöttliches Tohuwabohu, wie es am Anfang heißt. Also wüst und leer heißt im Hebräischen Tohuwabohu. Deswegen muss er auch anders vorgehen, als einfach erdgeschichtlich, damit nämlich die Ordnung und die Struktur möglichst deutlich werden kann. Er beginnt beim Chaos, das jetzt geordnet werden soll. Zeigt dann die Trennung von Licht und Finsternis, die Trennung von Himmel und Erde, die Trennung von Land und Wasser. Sie erinnern sich vielleicht, es heißt dann immer, und Gott schied. Und dann ist der erste Teil abgeschlossen, sozusagen das Weltenhaus als eine Ordnung besteht. Und dieses Weltenhaus wird jetzt im zweiten Teil möbliert. Auf die Erde kommt Gras, Kraut und Bäume. An den Himmel kommen Sonne und Mond, ins Wasser die Fische, in den Lufthimmel die Vögel, auf die Erde die Landtiere und so weiter. Und zuletzt als Krone der Schöpfung kommt der Mensch. Und die Reihenfolge ist dem Ziel geschuldet, die Ordnung und das Zusammenspiel deutlich zu machen. Nicht dem Ziel, eine kosmogenetische und erdgeschichtliche Abfolge nachzuzeichnen. Das Ziel ist, den guten, geordneten Lebensraum, der kein Chaos ist, zu beschreiben. Den Raum, den Gott uns gibt und der alles andere ist als ein von finsteren Schicksalsmächten durchwaltetes Chaos. Und noch eine Beobachtung, ich nenne es mal die Beschreibung nach dem Augenschein. Die hebräische Art, Dinge zu beschreiben, ist eine ganz andere, als wir sie gewohnt sind. Deswegen ist sie aber nicht falsch, sie ist anders und das muss man wissen. Beschrieben werden Dinge so, wie sie gesehen werden. Das hebräische Wort für Himmel heißt eigentlich Kuppel. Und die Sterne sind an der Kuppel. Auch wir sehen den Himmel, nehmen mal als Beispiel einfach mal einen wolkenfreien Sommertag. Und wir sind auf irgendeiner Nordseeinsel, wo keine Berge im Weg stehen. Wir sehen eine schöne, vollkommene blaue Kuppel. Und nachts sehen wir, genauso wie es im Schöpfungsbericht beschrieben wird, die Sterne, als wären sie in gleicher Entfernung an dieser Kuppel. Wir sehen das auch so. Wir würden jetzt den Himmel keine Kuppel nennen, weil wir wissen, dass er keine ist. Und auch wissen wir, dass die Gestirne in sehr unterschiedlicher Entfernung zur Erde sind. Aber noch einmal, das sind verschiedene Arten zu beschreiben, von denen keine erlaubter oder unerlaubter ist als andere. Allerdings merken wir ja auch, dass der Bibeltext insofern kein naturwissenschaftlicher Text ist, als er dann nach heutigen Maßstäben eine andere Beschreibungsweise vornehmen müsste. Jetzt noch eine Beobachtung, die 6 Tage. Vielleicht haben Sie sich vorher einige gewundert, dass ich gesagt habe, ein naturwissenschaftlicher Text wäre chronologisch vorgegangen, der biblische dagegen täte das nicht. Sind nicht gerade die 6 Tage ein ganz klarer Beweis, dass hier chronologisch vorgegangen wird? Ich selber glaube, dass einiges aus dem Text selbst dagegen spricht, hier eine Abfolge von Schöpfungstagen in 6x24 Stunden zu sehen. Warum? Die Zeiteinteilung selbst als solche wird ja erst am 4. Tag erschaffen. Das zweite, das komplette Pflanzenwachstum ist ein ganz, ganz altes Argument, aber deswegen noch nicht aus dem Feld geschlagen. Das ganze Pflanzenwachstum wäre innerhalb von 24 Stunden zu denken. Das heißt nämlich, die Erde bringe hervor und dann heißt es, und es geschah so. Man müsste dieses Wachstum in einen 24-Stunden-Tag pressen. Oder auch der Fruchtbarkeits- und Mehrungsbefehl an den Menschen wird ebenfalls innerhalb eines Tages als erfüllt angesehen. Seid fruchtbar und mehret euch, dann heißt es, und es geschah so. Da haben wir Schwierigkeiten, das in 24 Stunden zu packen. Und schon früh gab es auch unter Christen die Tradition, die 6 Tage als lange Zeiträume von Tausenden von Jahren zu deuten, etwa bei Augustin. Es gibt auch eine Deutung, ich nenne sie einfach mal, obwohl sie noch sehr viel besser begründet werden müsste, als ich jetzt hier kann, aber es ist zumindest eine Denkmöglichkeit, dass man versucht, diesen Schwierigkeiten so aus dem Weg zu gehen, dass man sagt, diese 6 Tage sind streng genommen gar keine Tage des Schaffens, sondern Tage des Schauens. Also dass der, wer immer auch diesen Text geschrieben hat, die Schöpfungswerke innerhalb von 6 Tagen gesehen hat, wie eine Art rückschauende Prophetie. Also das, ich versuche das nochmal zu verdeutlichen an einem Beispiel. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, oder wenn wir davon reden, ein Theologiestudent hat 2000 Jahre Kirchengeschichte in 4 Semestern gehört. Natürlich kann man nicht 2000 Jahre in 4 Semester packen. Da ist das nicht alles geschehen in nur dem Zeitraum von 4 Semestern. Aber er hat sie in dieser Zeit gehört. Ohne das jetzt noch näher verteidigen zu wollen, ich denke, ein Grund, der dafür spricht, ist, dass dieses 6-Tage-Werk sehr unverbunden dann auch neben den einzigen Schöpfungswerken steht. Aber ich bringe es nur einfach mal als eine Denkmöglichkeit. Ich möchte mit einem Fazit insgesamt schließen. Glaube und Naturwissenschaft auf ewig fein. Das war die Ausgangsfrage. Und ich möchte damit schließen, dass ich sage, nein. Sie waren erstens nie ewig fein und sie müssen es zweitens auch nicht sein. Wer sich methodenbewusst einen Blick auf das Ganze erlaubt, der sieht eine Verträglichkeit beider Perspektiven und eine Bereicherung durch beide Perspektiven. Vielen Dank fürs Zuhören.